Ich finde den Kontrast jetzt ganz fantastisch zum Vorredner. Also da waren jetzt diese viele tolle Worte, die wissenschaftlich-statistische Sicht, viel in Zukunft. Ich bringe jetzt die ganz andere Seite, eigentlich das, was uns im Moment so ganz trivial und täglich einfach passiert. Obwohl manches gut ist, passieren schlechtere Dinge und umgekehrt. Ich denke mal, das ist vielleicht jetzt ein sehr netter Bogen, das so zu spannen, und ich hoffe, dass wir beide Dinge im Endeffekt benutzen können. Bunridem Litter ist mein Name, ich bin Allgemeinmedizinerin, ich habe eine große Kassenpraxis im 12. Bezirk. Ich mache natürlich nebenbei noch ein bisschen was privat, in dem Fall ist es die Akupunktur. Ich habe eine riesige Substitutionspraxis, also ganz schwierige Patienten mit ununterbrochenen Bewilligungsaufträgen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich heute auch eingeladen wurde, weil ich damit sehr viel zu tun habe. Ich habe einen Lehrauftrag auf der Uni Wien und bin in der Ärztekammer Wien seit nächstes Jahr, sind es 25 Jahre, tätig. Ich bin dort auch im Vorstand. Also ich hoffe, ich kann beim einen oder anderen gesundheitspolitisch mitreden, aber ich sage es Ihnen gleich, es wäre schön, wenn ihr alles so ändern könnt in die Richtung, wie wir Ärzte es haben wollen. So weit sind wir nicht, aber wir arbeiten dran. Die Dinge, die ich heute gerne kurz beleuchten möchte, ist die Arzneimittelverschreibung, wie sie in diesem Land generell einmal gedacht ist. Als erstes ist es mir ein Anliegen zu sagen, dass wir sehr vieles mit unseren hochwertigen Computersystemen selbst in den Ordinationen tun können. Ich habe manchmal das Gefühl in den Medien, man glaubt, wir arbeiten noch mit Karteisystemen aus dem Jahre Schnee und wissen nicht einmal über Wechselwirkungsprogramm Bescheid. Also so ist das nicht, und daher ist es mir auch ein Anliegen, das kurz noch dazu zu sagen. Wir haben sehr gescheite Systeme, wir bezahlen auch jeder unser Geld dafür jedes Monat, damit die auf dem entsprechenden Level sind und damit wir natürlich auch den Richtlinien zum Thema Ökonomie und Wechselwirkungsprüfung gerecht werden können, die auf der einen Seite von der Kasse, aber auf der anderen Seite natürlich medizinisch erforderlich sind. Wie es weitergeht in die Richtung E-Medikation, inwieweit uns das dann alles helfen wird oder nicht, werden wir erst sehen, die Praxis wird es zeigen. Manche Vorteile könnte es haben, wünschen der, die man, dass alle Medikamente bei jedem Patienten gleich mal auf der E-Card da sind, dann brauchen wir viele Dinge nicht tun. Ob wir umgekehrt dafür so einen Megadatensatz, um bei den vielen Daten zu bleiben, wie Elga oder sowas brauchen, ist wieder die Frage. Also so einfach ist das Thema nicht, aber die Zukunft wird es beweisen, was hier wirklich gescheit ist. Wenn ich ein Rezept ausstelle, bin ich, wenn ich im Kassensystem arbeite, immer an das Boxensystem gebunden. Wir haben grüne, gelbe, rote und No-Box-Systeme. Ich möchte Ihnen ganz kurz dafür ein Beispiel sagen, weil wenn man das so von außen betrachtet, denkt man sich, wunderbar, ist eh ganz easy, grün verschreibt man, gelb muss man sich irgendwie noch was dazu überlegen und No-Box darf man nicht. Ja, so einfach ist das also alles nicht, und es gibt einen Haufen kleinerer und größerer Hürden, die unser Eins dann so zu bewältigen hat, die in Wahrheit dann eigentlich nirgends stehen. Ein Beispiel, ganz easy, Grünbox, stellt man sich vor, ich schreibe das Rezept, kann nichts passieren. Mir ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass ich den Patienten nach einer Ausstellung eines Rezepts noch 2-3 Monate gefragt habe und gesagt, wie ist das, warum nehmen Sie es denn eigentlich nicht mehr oder verschreibt es Ihnen irgendwer anderer, weil ich sehe es in Ihrer Liste nicht. Sagt er, nein, das nehme ich eh regelmäßig, Sie verschreiben mir das, sage ich, ich habe es ja nicht im Computer. Sagt er, nein, die Apotheke hat gesagt, das ist unter der Rezeptgebühr, das kann sie jetzt 6 Monate so abholen. Das ist ja irgendwie ein lieb gemeint von der Apotheke dem Patienten gegenüber. Für mich macht das ein gewisses Problem, weil das fängt schon damit an, dass ich in der Wechselwirkungsprüfung das Präparat plötzlich nicht mehr drinnen habe, weil wenn es 3 Monate nicht verschrieben worden ist, habe ich es nicht mehr drinnen. Das beginnt dort, wo ich an Adherence, Compliance, wie auch immer wir es nennen wollen, möglicherweise Zweifel, dabei ist der eh ganz brav. Sprich, es führt einfach zu völlig unnötigen Missverständnissen, wo sich dann vielleicht sogar noch der Patient denkt, na, was würden die von mir, ich habe es eh so praktisch, dass die Apotheken mir das gibt. Also da landen wir dann nicht immer dort, wo vielleicht Arzt und Patient gerne landen würden. Bei der Yellowbox wird es natürlich noch viel schlimmer. Da sind wir als Arzt im Moment einmal am meisten gefährdet. Das heißt, hier habe ich Auflagen bei der Verschreibung zu erfüllen, dass bestimmte Befunde oder bestimmte Tatsachen vorliegen müssen. Und diese auch, und das ist das Wichtige, nach 2 Jahren bei einer möglichen Prüfung durch die Kasse, jeder einzelne von den Befunden zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden sein muss. Und jetzt kommt das Böse, weil sonst, wenn das nicht der Fall ist, wird dem einen oder anderen Arzt die Rechnung für diese Präparate gestellt. Ich finde das ehrlich ein bisschen wahnsinnig. Also warum dann ein Kollege ein Alzheimer-Präparat von seinen Patienten zahlt, weil der MMSE-Befund an dem Tag schon abgelaufen war oder 2 Wochen vorher. Es passiert aber dann sowas, kann sich ganz schön schnell summieren. Ich habe einen Kollegen, der hat über 5.000 Euro dann bezahlt. Da fragt er sich dann natürlich, warum er dann arbeitet. In Wahrheit hat er nichts anderes getan, als zu versuchen, seine Patienten zu versorgen. Ja? Das sind auch so Hürden, wenn wir darüber nachdenken, warum gibt es nicht mehr nur lauter Ärzte, die da stehen und sagen, bitte, bitte, wir haben einen Kassenvertrag. Da gibt es auch ganz viele, die sagen, na, das tue ich mir gleich gar nicht an. Kann man absolut nachvollziehen. Ich möchte das Beispiel vielleicht noch einmal genauer sagen, weil so passiert es typischerweise. Nicht? Am Freitagnachmittag, da habe ich noch bis um 4 Ordination und um 3:30 steht dann irgendein pflegender Angehöriger von einem 80-jährigen Alzheimer-Patient und sagt, bitte, wir haben es vergessen, ich brauche unbedingt noch den sein Alzheimer-Präparat. Und wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, am Freitagnachmittag, wo ich sonst nichts mehr eigentlich machen kann, keinen gültigen weniger als sechs Monate alten Befund vom Psychiater habe, wo drauf steht, wie hoch sein MMSE ist, dann darf ich ihm das Lege Artis einmal nicht verschreiben. Das führt nie zu einem guten Ende, diese Diskussion am Freitagnachmittag. Weil dann habe ich zwei Möglichkeiten. Also entweder sage ich, ich darf nicht und schicke den Patienten weg. Also der wird einen Aufstand machen, der Patient hat ein Problem. Zu mir kommen wird er wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder ich mache es umgekehrt und verschreibe es einfach und riskiere halt, dass ich es nachher selber zahle. Das ist, wenn ein Präparat ein paar hundert Euro kostet, mir auch nicht ganz wurscht. Oder dritte Variante, Patient muss selber zahlen. Naja, so ein 100, 200 Euro Präparat ist auch nicht leicht für denjenigen zu besorgen. Das heißt, das sind so Sachen, die vorkommen. Das ist einfach nur lästig für alle Beteiligten, macht eigentlich nur Probleme. Und ich denke mir, also da gibt es zum Beispiel ein bisschen einen Lösungsansatz, wo wir darüber nachgedacht haben, wie könnte es denn gehen, dass zum Beispiel die Allgemeinmediziner diesen MMSE in Zukunft selbst durchführen können. Weil dann habe ich wenigstens die Chance, dass ich sage, okay, ich mache jetzt einen, ich kann ihm ja trotzdem schauen, dass er einmal im Jahr zum Facharzt geht, damit ich diese letztendlich Übertretung der Kassenregeln oder Vernachlässigung des Patienten, beides möchte ich nicht, mir ersparen kann. Wenn jetzt ein Präparat überhaupt in der roten Box oder in der No-Box ist, dann ist das Problem zumindest von Anfang an klar, dass das eigentlich etwas ist, was die Kasse nicht erstatten möchte. Dort habe ich jetzt wieder eine andere Sorge. Wenn das Präparat in der Red- oder No-Box ist oder wenn es passiert ja oft, dass Patienten im Spital oder bei Fachambulanzen besonders neue Präparate zum Beispiel bekommen, die wir noch gar nicht kennen, die noch gar nicht in der Zulassung sind und halt offenbar nichts anderes so gescheit ist, den zu therapieren, als das zu verwenden. Habe ich ja nichts dagegen, wenn die Spezialisten das gerne tun möchten. Problematisch wird die Situation in dem Moment, wo das zum Beispiel während eines stationären Aufenthalts passiert und dann kommt der Patient oder ein Angehöriger im besten Fall mit einem Entlassungsbrief, manchmal auch ohne, und hätte dann gerne genau dieses, was er jetzt neu verordnet gekriegt hat, weil auf das ist er jetzt eingestellt, dass ich ihm das aufschreibe. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sagen, was dann passiert. Das kann wieder nur Probleme geben. Ja? Ich kenne das nicht. Der Patient glaubt jetzt, es ist das einzig Wahre für ihn. Das heißt, eine Alternative kommt nicht in Frage. Wenn ich versuche, dieses Präparat bewilligen zu lassen, kriege ich klarerweise eine Ablehnung. Dann werde ich wahrscheinlich dazu schreiben, dass es ja nicht auf meinem Mist gewachsen ist und dass sich das Krankenhaus oder der jeweilige Fachkollege wohl was gedacht hat dabei. Dann schicke ich die Befunde mit. Jetzt passiert es aber oft genug, kriege ich noch einmal eine Ablehnung mit der Begründung, warum ich nicht stattdessen dieses, jenes und was mir eigentlich... Also irgendwelche Detailfragen. Man kommt sich als Arzt blöd vor. Der Patient ärgert sich, wenn er das jetzt nicht kriegt, was ihm doch eigentlich zusteht. Entweder ärgert er sich über mich oder über die Kasse. Mein Wunsch, meine Bitte, die Lösung hier wäre, sowas muss natürlich dort bewilligt werden, wo es erst verordnet wird. Also wenn das im Spital ist, dann muss bitte dort eine Bewilligung bereits gemacht werden vor der Entlassung. Wenn der mit einer 6-Monats-Bewilligung auch von einem noch so neuen Präparat zu mir kommt, dann werde ich mich damit auseinandersetzen, dass ich es auch kennenlerne. Aber es wird kein Problem geben, weder für Patienten noch für Kassa noch für mich. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es jede Menge Probleme. Muss man auch gleich sagen, es gibt auch schon Abteilungen, die tun das, aber ganz viele tun das nicht. Ich denke, das sind Dinge, da müssen wir uns einfach noch auseinandersetzen und das entsprechend formulieren, damit diese Ungereimtheiten erst gar nicht passieren. Also die Bewilligung durch die jeweilige erstverordnende Stelle ist mir ganz wichtig. Wozu machen wir überhaupt dieses ganze Bewilligungssystem? Unter anderem habe ich eben sehr häufig damit zu tun, wo ich es auch wirklich einsehe, zum Beispiel eben in der Drogenersatztherapie für die opiatabhängigen Patienten. Und es gibt ja bitte auch Vorteile von dem Bewilligungssystem. Also viele meiner Kollegen sagen dann, oh, ist das alles nur Bürokratie. Also so sehe ich es ja gar nicht. Es hat Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist, wenn ich mal für was eine Bewilligung habe, dann brauche ich zumindest keine Angst mehr haben, dass nachher irgendwer zu mir kommt und sagt, hey, das hätten Sie nicht dürfen, das müssen Sie jetzt zahlen. Also ich habe zumindest die Rechtssicherheit, wenn ich eine kontrollärztliche Bewilligung habe, dass das funktioniert. Weiters möchte ich auch lobend erwähnen, weil das ist auch nicht so selbstverständlich. Wir haben am Anfang gedacht, das wird alles furchtbar mit dem Bewilligungssystem, wir werden stundenlang warten. Nein, das geht wirklich eigentlich meistens, in den meisten Fällen, flott und in einer angemessenen Zeit. Aber leider kommt genauso flott auch oft genug die Ablehnung, die ich dann häufig nicht verstehen kann oder wo wir vorher uns im Vorfeld unterhalten sollten, was wir anders machen können, damit es gar nicht zu diesen Ablehnungen kommt. Das wäre eine der Verbesserungsvorschläge. Diese Statistik, da habe ich Ihnen nur hineingegeben, weil ich einfach zeigen will, wie viel zum Thema Bewilligungen zum Beispiel die Allgemeinmedizin betroffen ist im Vergleich zu den anderen. Sie sehen hier, dass zum Beispiel in der Substitution, wo eben gar so viele solche Präparate vorkommen, 80% fast der Patienten durch die Allgemeinmediziner versorgt werden und entsprechende Bewilligungen gemacht werden. Selbst die Institute bzw. Fachärzte machen da nur knapp 24% aus. Was sind jetzt die Hindernisse, was sind die Hürden, die in der Bewilligung oder beziehungsweise in unserer Arzneimittelverschreibung noch da sind? Eine der Hürden ist die Lagerhaltung in den Apotheken. Oft genug passiert es mir, dass ich meinem Patienten langwierig erkläre, warum er jetzt statt dem einen Präparat das andere kriegt, weil das jetzt anders heißt und weil das vielleicht anders schmeckt oder anders ausschaut oder was auch immer. Aber ich sehe auch völlig ein, wenn man sich die Zahlen anschaut, was sowas kostet, dass man versucht, auf das äquivalente, kostengünstigere Präparat umzustellen. Das mache ich dann mit viel Zeit. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich einen 90er eintragen kann, für 3 Euro nachher, aber immerhin. Und der Patient glaubt es mir dann, geht in die Apotheke. Ich denke mir, juhu, geschafft. Eine Viertelstunde später steht er wieder da und sagt, die Apotheke hat gesagt, das hat sie nicht und das Original ist sehr viel besser, sie sollen es umschreiben. Also das sind Probleme, die können wir bitte vermeiden. Das ist echt ganz schlecht, auch wieder für alle Beteiligten ganz schlecht. Solche Dinge sollten nicht passieren. Ich kann umgekehrt verstehen, dass die Lagerhaltung bei der Menge an Präparaten, die es gibt, nicht möglich ist, aber vielleicht kann man sich da auch besser zusammenreden, sei es mit den Ärzten, sei es Möglichkeiten finden. Ich möchte einfach nur sagen, dass es ein Problem ist, glaube ich, wird niemand bezweifeln, wie wir es lösen. Sollten vielleicht noch ein paar kompetente Leute darüber reden. Das heißt, diese Patientenmotivation ist natürlich auch etwas, an dem wir viel arbeiten und das einfach schade drum ist, wenn es dann durch irgendwelche bürokratischen Hürden ins Nirvana geht. Das Gleiche haben wir eh schon gesagt für die Privatrezepte. Was kann man für Verbesserungen andenken? Ich denke mir mal, die Bürokratie ist einmal insoweit das Hauptproblem, wie wir schon vorher gesagt haben, es sind gar nicht so viele Kollegen, die sich allein in eine Hausarztpraxis setzen würden wollen heutzutage. Wir haben da eine Umfrage gemacht und allein wegen der Bürokratie würden 80% der Kollegen und Kolleginnen lieber in einer Gruppenpraxis oder zusammen in irgendeiner Form nicht allein verantwortlich arbeiten, weil das wirklich schon kaum mehr zu schaffen ist, dass man an alles denkt und alles richtig macht. Und also die rundum uns begebende Bürokratie inklusive der Arzneimittelproblematik ist schon so groß, dass es wirklich die Kollegen irritiert. Was gibt's für Lösungen? Ich denke mir, das erste, wichtigste ist, alle müssen den Hausverstand einschalten. Das war jetzt auch so klassisch, wie ich Ihnen vorher zugehört habe, zu dem Thema viele Daten. Die täten mich auch alle interessieren. Das finde ich alles ganz genial. Mir ist nur wichtig, dass die Beschlüsse, die dann gefasst werden, wie es zu diesen Datenmengen kommt, so sind, dass sie auch mit Hausverstand dazu führen, dass das durchführbar ist, dass das für die Ärzte durchführbar ist, für die Ordinationen und letztlich auch für die Patienten. Unter anderem eben die ICAP-Systeme, dass der Hausarzt die zentrale Stelle zu sein hat, glaube ich, wird jetzt immer mehr zu State of the Art, dass wir langsam wissen, irgendwo müssen die Fäden zusammenlaufen und dort darf man auch ein bisschen, und darauf bin ich auch ganz stolz, der praktische Hausverstand gelten. Deswegen bezeichne ich mich ja gern wieder auch als praktischer Arzt, weil wir einfach praktisch sind. Die Bewilligungen im Krankenhaus und die Rechtssicherheit zu haben, dass uns da nicht im Nachhinein noch der finanzielle Schlag trifft. Und damit darf ich auch schon wieder schließen und danke für die Aufmerksamkeit.